Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Doppelspitze-Fans, zur Folge 121, 121 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir melden uns live aus dem Studio Berlin-Friedrichshain am Tag nach dem großen Derby-Beben bei der Hertha. Wir haben einiges zu besprechen. Neben mir sitzt Paul-Henning Schneider, wie ihr es gewohnt seid. Henning, erstmal schönen guten Tag.
Guten Tag, Leon. Guten Tag, liebe Doppelspitze-Fans. Ja, wir konnten jetzt eine Nacht drüber schlafen und haben ein bisschen Abstand gewonnen zu dem, was da gestern passiert ist, vor unseren Augen. Und es ist heute auch noch was passiert, beziehungsweise quasi nach dem Spiel.
Ja.
Gibt viel zu besprechen und ja, es ist ein turbulenter Sonntag.
Turbulenter Sonntag und einmal mehr ist folgendes Instrument zum Einsatz gekommen.
Der Paukenschlag, präsentiert von
ja, der Original Hertha BSC Paukenschlag hat mal wieder zugeschlagen. Den gab es ja schon des Öfteren in der jüngeren Vergangenheit, in der jüngsten Vereinsgeschichte. Ich weiß gar nicht, die Pauke muss schon richtig weich geschlagen sein, die da bei Hertha rumsteht.
Auf jeden Fall, es ist das gefragteste Instrument im Hertha BSC Orchester.
Ja.
Die Pauke, die kommt immer wieder zum Einsatz, wohingegen, ja, weiß nicht, die zweite Geige nicht so oft gefragt ist.
Der zweite Anzug, naja gut, der kommt dann immer von der Bank. Aber ja, also wirklich, wenn es ein Paukenschlag verdient hat, Paukenschlag genannt zu werden, dann wirklich den, der gestern nach dem Schlusspfiff relativ schnell, als wir noch auf die S-Bahn gewartet haben, so ungefähr, verkündet worden ist. Wenn die Nachricht in dieser ohnehin etwas, ich sag mal, brisanten Lage da auf der Brücke zur S-Bahn die Runde gemacht hätte, dann wäre ich mal gespannt gewesen auf die Reaktion. Das war nämlich gestern ein bisschen mühselig, vom Olympiastadion wieder nach Hause zu kommen, weil einfach nichts fuhr. Es gab irgendwelche Probleme auf der Strecke und deswegen fuhr weder die S-Bahn noch die U-Bahn, das hast du ja noch erfahren dann. Ja, also insgesamt gestern ein gebrauchter Tag, wie es so schön heißt, und den haben wir im Stadion erlebt. Wollen euch kurz noch, das ist der Aufbau dieser Folge, mit ins Stadion nehmen. Waren im Olympiastadion beim Derby, dazu gibt es jetzt ein paar kleine Impressionen von vor Ort und wollen euch nochmal eingangs daran erinnern und euch sozusagen dazu aufrufen, wenn euch das hier gefällt, dieses Format Doppelspitze, der Fußball-Podcast, dann klickt doch gerne bei Spotify auf Like, das ist ja alles so einfach geworden heutzutage. Oder empfehlt uns weiter an eure Freundinnen und Freunde, dass dieser Podcast wirklich ein super Format ist, weil er zum Beispiel immer live und nah dran ist, wie gestern im Berliner Olympiastadion beim Stadtderby Hertha gegen Union. Ja, der Ausgang ist bekannt, aber was wir da so erlebt haben, das hört ihr jetzt nochmal in einem kleinen Re-Live aus dem Westend. Here we go.
Es ist Samstag, der 28. Januar 2023. Wir melden uns hier aus dem Berliner Olympiastadion. Denn, klar, heute zählt's. Heute Berlin-Derby Hertha gegen die Köpenicker. Bei mir ist wie immer mein geschätzter Kollege Henning Schneider. Henning, hi.
Hallihallo, hallo Leon, hallo liebe Deutschspitze-Fans, hallo vollgepacktes Olympiastadion. Das Wohnzimmer ist voll wie selten. Und auch die S-Bahn hierher war voll wie lange nicht mehr. Und gerade am Westkreuz haben sie da versucht, nochmal quasi das halbe Stadion reinzudrücken in die Bahn, aber da war nicht viel zu machen.
Wir sind ja aus beiden Himmelsrichtungen angereist. Du aus dem Osten, ich aus dem Westen.
Ja.
Und haben uns dann hier wie auf der magischen Karte von Harry Potter quasi getroffen. Am Block A.
Auf jeden Fall. Und da oben sehen wir auf der Leinwand gerade noch Bilder vom, ich würde sagen, letzten Derby-Sieg der Herthaner durchflimmern. Das sind schöne Bilder, aber da spielen heute auch nicht alle von. Wir haben schon Ibisevic gesehen, der an Gikiewicz vorbeigeköpft hat und das wird heute einfach nicht passieren.
Ja, also es sind andere Vorzeichen. Natürlich spielt hier der Tabellenvorletzte gegen den Tabellenzweiten. Das ist schon ziemlich krass, was das schon mal über Tabelle aussagt. Aber Tabelle ist heute eigentlich auch egal, weil Derby hat immer eigene Gesetze. Hoffen wir zumindest immer.
Aber ja,
das war
David Ronny. Ronny nochmal eingeblendet.
Da waren wir in der Kurve oben.
Unfassbar. Ja. Ja, wir waren eigentlich schon bei sehr vielen Derby-Spielen dabei.
Ja.
Also das Stadion ist auf jeden Fall gut gefüllt. Es gibt eine Choreo. Und die Idee der Folge heute, die 121. ist, glaube ich, ne?
Ja.
1-2-1 ist, dass wir uns jetzt ein bisschen aus dem Stadion kurz melden, während Freddy Bobisch gerade unten steht bei Sky. Euch einen kurzen Eindruck geben, wie es hier aussieht, wie es sich anhört.
Es ist der Rückrundenauftakt der 18. Spieltag.
Stadionsprecher stimmt hier die Crowd nochmal ein. Und ja, wir melden uns gleich mal zwischendurch oder auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal von draußen. Und dann morgen mit einer tieferen Analyse sozusagen dann aus dem Studio Friedrich sein.
Genau, mit ein bisschen Abstand, während hier die Gäste aus Köpenick begrüßt werden. Wir werden uns morgen aus dem Studio dann nochmal mit ein bisschen Abstand melden und das einordnen, was wir hier gleich sehen werden. Leon, hast du ein gutes Gefühl?
Also, das Ding ist ja, man verdrängt so über die Woche dann wieder die allen negativen Ereignisse, dieses 0-5 gegen Wolfsburg und so, und denkt sich, scheiß drauf, neues Spiel, kann alles jetzt passieren und so gehe ich auch rein. Also, alles andere hilft ja auch nichts, aber die Situation ist natürlich schon scheiße.
Ja,
und
wir haben ja gerade schon Patrick Ebert gehört,
ja.
Der hat gesagt, das Spiel beginnt bei 0-0, ich glaube, da hat er recht. Die Frage ist halt, wie es ausgeht. Ne?
Und er hatte noch einen Spruch auch, ne?
Er hat doch gesagt, der Rasen muss brennen heute. Und das ist ein schönes Motto für den ganzen Tag, für die ganze Folge vielleicht auch.
Ja, manche Ausstellung von den Köpenickern, das ist natürlich laut. Wir zünden den Rasen jetzt auch mit an,
ja.
Gehen rein ins Derby, melden uns nochmal später.
So, Freunde, es ist Halbzeit. 45 plus 2 sind gespielt. Hertha liegt hinten, 0-1. Ganz ärgerliches Ding, nochmal kurz vor der Halbzeit einkassiert. Wieder mal Standard. Klar, wie soll das anders sein?
Ja, ganz traurig. Freistoß aus dem Halbfeld.
Typische Union, ne? Typisches Union-Tor, typisches Hertha-Gegentor.
Es war ein klassisches 0-0 zur Pause.
Ja.
Und das wurde einem dann aus den Händen gerissen. Wir haben noch gesagt, jetzt noch hier mit zu 0 in die Pause gehen. Das ist die Hauptsache. Und es hat dann nicht sollen sein.
Es war auch gerade so ein Moment, fand ich, wo dann die Stimmung war super gut die ganze Zeit. Und dann haben sich beide Fanlager, vor allem die Hertha, so kurz mal eine Auszeit genommen. Und genau in die Phase fällt dann das 0-1.
Ja.
So in der 43., 44. oder so. Richtig eklig. Gut, ist jetzt so, ist ärgerlich, ist dumm. Aber jetzt, ja, zweite Halbzeit nochmal angehen. Stimmung ist bisher super.
Stimmung ist super. Die Choreo war mega.
Ja.
Und jetzt geht's mal auf die Ostkurve zu.
Ja.
Also die Hertha spielt Richtung Heimfans.
Ja.
Und das muss nochmal Energien freisetzen. Da müssen wir auch gleich für sorgen da in unserem Blog. Und dann muss er einfach noch, müssen noch zwei Buden her. Es muss offensiv auch ein bisschen mehr. Ich meine, der Hertha war wenig
absolut,
los. Ja.
Absolut. Hinten stehen wir sehr gut. Vorne geht gar nichts. Und zur Choreo nochmal kurz zur Erklärung. Das ist ja, auf jedem Platz lag entweder ein weißer oder ein blauer Zettel. Und den haben wir dann ausgebreitet. Und dann stand, glaube ich, Ha-Ho-He.
Mhm.
Über die gesamte Hälfte des Stadions. Das, glaube ich, sah ganz geil aus. Das sieht man ja mal selber da nicht, aber
ja,
auf den Fotos, ne, fürs Foto.
Genau, man ist Teil davon, aber man hat nicht gesehen, wovon man Teil ist.
Im Grunde quasi Instagram nur im Stadion.
Ja.
Naja. Ja, hier Halbzeitpause, immer schön zu sehen, was so die Menschen machen in der Halbzeitpause. Viele stehen an für einen Döner.
Ja.
Was übrigens ja auch eine neue kulinarische Bereicherung ist hier im Stadion.
Auf jeden Fall. Da ist doch auch, wer ist da nochmal, sind nicht mehr beteiligt dran auch? Der Prinz oder so?
Hakiki, ja, ich glaube, nee, Poldi hat nochmal einen Dönerladen gemacht. Aber Hakiki ist im Wedding, auf jeden Fall.
Okay.
Ist ein Weddinger Laden. Ist auch, glaube ich, ganz okay.
Herr Thaner Dönerladen, es wird hier auf so eine Radio-Torwand geschossen,
ja,
wo man da in die Boxen reintreffen muss.
Ja. Und ansonsten fassen sehr viele Ordner auf, dass man nicht in die Büsche pisst.
Ja.
Weswegen ganz viele Menschen an den Container pissen.
Genau,
ja.
Das ist schon, das erkennt man auch sehr gut, das Muster, das da rangepisst wird.
Ja.
Das ist,
ja. Das ist so Halbzeit-Idylle im Olympiastadion auf jeden Fall, weil die Klos auch immer voll sind hier. Das ist echt krass. Naja, gut.
Well,
gleich geht's weiter. Ich denke mal, es wird eine offenere zweite Hälfte, weil Hertha muss jetzt kommen. Union kann Konter natürlich, das, was sie am besten können, natürlich auch, spielen jetzt beide auf ihre Kurve.
Mhm.
Es wird, glaube ich, ein etwas heißerer Tanz nochmal in der zweiten, hoffe ich irgendwie auch. Weil es war ein gutes Spiel im Sinne von, es war Kampf drin, es war ausgeglichen im Sinne von, kein Team war überlegen.
Ja.
Aber es war natürlich qualitativ jetzt kein Leckerbissen oder so.
Auf jeden Fall, ich denke auch, da muss mehr Feuer rein. Muss halt hoffen, dass jetzt die Hertha sich nicht auskontern lässt.
Ja.
Dann nicht völlig zusammenbricht. Ja. Aber man muss natürlich was wagen nach vorne. Also gerade Luke Bacchio erwarte ich mir jetzt viel von. Marco Richter auf links muss auch ein bisschen aktiver werden. Und was mir ganz gut gefällt, ist, dass teilweise auch so gesagt wird, hier komm, spiel mir den Ball mal kurz zu. Ich glaube, Luke Bakio war es auf rechts einmal, der meinte, komm, ich will den Ball kurz, mach da ein kleines Solo, komm wirklich durch bis zur Grundlinie fast, bring den Ball rein. Ich meine, da steht dann keiner, wo der Ball herkommt. Das ist ein Problem ein bisschen in der Offensive. Ja. Aber es sind die Impulse da und es ist auch Lust da, kreativ zu sein und nicht nur noch 15 abzuspielen. Also ich habe Bock, ich glaube, die Jungs haben auch Bock.
Ja, wir gehen jetzt mit voller Hoffnung in die zweite Halbzeit, so wie man generell bei Hertha immer mit Hoffnung in die Spiele geht und hoffen einfach mal, dass wir begeistert hier uns gleich zurückmelden in, ja, also quasi physischen 50 Minuten. Für euch sind es ein paar Sekunden, aber für uns sind es jetzt so 50 Minuten ungefähr. Ja, und drinnen geht es schon wieder los. Ich muss noch mal kurz auch off um die Ecke.
Ja.
Und dann werden wir uns gleich mal drin. Bis gleich. So. Paul-Henning Schneider und Leon Ginzel melden sich jetzt nochmal hier. Es ist Schluss, es ist vorbei, das Derby geht verloren. Mit 0-2, wir sehen das blau erleuchtete Olympiastadion. Wir stehen auf dem Parkplatz davor, wer es kennt, ist dieser große Parkplatz vorm Osttor. Und ja, die Menschen sind aus dem Stadion schon fast raus. Wir sind ungefähr eine halbe Stunde nach Abpfiff. Bier und Pommes gehen gut weg. Auf dem Parkplatz wird noch ein bisschen geböllert. Pyrotechnik abgefackelt, ja. Und vor allen Dingen das Spiel verarbeitet. Ich glaube, alle sind so ein bisschen in so einer kollektiven, ja, nicht Schockstarre, aber schon so, dass man sich fragt, okay, was hier passiert? Also jetzt drittes Spiel in Folge verloren. Nach diesem eigentlich ja ganz schönen Abschluss gegen Köln.
Ja.
Zweites Heimspiel jetzt in Folge verloren, 0-0. Also zu 0 im Sinne von kein Tor gemacht.
Ja.
0-5, 0-2. Ja, Henning, wie ordnen wir das ein? Ich habe gestern gedacht, so, man müsste eigentlich auch nochmal rausfinden, was jetzt helfen würde. Also erstmal vielleicht, die tiefe Analyse machen wir morgen, aber dein erster Eindruck, was hat heute gefehlt?
Ach, also hinter uns wurde lautstark bemängelt, dass es keine gelben Karten gab, dass da niemand, dass es einfach kein Derby ist, dass die Derby-Stimmung auf dem Platz gefehlt hat. Ich meine, wir hatten die Choreo vorher, wir hatten irgendwie die Stimmung im Stadion war gut, auf dem Platz war wenig Derby, glaube ich.
Zumindest bei der Härte, sagen wir mal so. Ne? Ja. Also es waren enge Zweikämpfe, es war echt wirklich, ich glaube, nur eine gelbe Karte oder zwei oder so. Wenn überhaupt.
Ja, 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 ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob an der Anzahl der Fouls und gelben Karten, ja, und Rudelbildung das Derby oder die Spielleistung bemessen kann, aber trotzdem, es fehlt irgendwie der Spirit. Und ich weiß nicht, die Stimmung ist jetzt ganz komisch. Wenn man gerade eben so ein bisschen hier am Würstchenstand da mit der Ostkurve palliert, sage ich mal. Und die Müllabfuhr steht in den Startlöchern. Ist ein bisschen Silvesterböller sind noch im Umlauf.
Ja,
und
ja, das war ein Fan, das können wir kurz erklären. Da ist seit 2003 geht er ins Stadion.
Ja.
Und wir haben gesagt, okay, was hast du gesagt? Ja, war mein letztes Derby jetzt. Das wollte ich nochmal jetzt begeben. Wie so, wie letztes Derby? Also ja, das war jetzt mein letztes Derby. Ja, wie jetzt? Ja, Abstieg oder was? Ja, ich glaube, wir steigen ab. Ich gucke jetzt der Realität in die Augen.
Ja.
Und so, also der war wirklich auf Abstieg gepolt.
Komplett. Das ist jemand, der seit 20 Jahren hier dieses Stadion hier besucht, das in unserem Rücken steht. Und das ist einfach gerade die Stimmung. Platz 17, dahinter nur Schalke, die ja wirklich abgeschlagen sind.
Ja.
Und man hat jetzt Glück gehabt, dass die Konkurrenz verloren hat. Bochum verloren, Augsburg verloren, Stuttgart verloren. Darauf kann man jetzt natürlich jetzt nicht den Rest verlassen. Vor allem, man muss ja auch noch vor die. Also ein bisschen gewinnen muss man selbst
einen
auch.
Einen müssen wir noch hinter uns lassen. Ja. Mindestens.
Und es ist gerade einfach wahnsinnig ernüchternd, ja, auf die Tabelle zu gucken und in dieses Stadion und diese Mannschaft, die man merkt, sie wollen, aber die Bälle verspringen,
ja,
die Pässe kommen nicht an, die Flanken gehen da, wo keiner steht, hin. Und,
ja, also ich glaube, um so ein paar konkrete Sachen zu nennen für heute, was echt auch mal schwierig ist, aber ich glaube, was echt fehlt, ist jemand, der das Spiel lenkt.
Mhm.
Den haben wir einfach nicht. Der klassische Zehner ist ja auch nicht mehr en vogue, aber ich glaube, dass wir den irgendwie schon noch mal so ein bisschen bräuchten, so Dirigenten so.
Ja.
Boateng hat es ein bisschen übernommen, als er dann irgendwie reinkam. In den letzten 10 Minuten hat er noch mal ein bisschen so den Ball gefordert und an sich gerissen, das Spiel, aber jetzt auch nicht großartig mehr was bewegen können natürlich. Also ich glaube, das fehlt zum einen. Zum anderen fehlt vorne einfach ein Neuner, ein guter.
Ja.
Luke Bakio war es in der Hinrunde, auch eher über die Außen, aber trotzdem ein Goalgetter.
Ja.
Das muss jetzt wiederkommen.
Ja. Ist die Frage, was kann Niederlechner, was, ja, kann, was, ja, kann der,
ja,
bewirken?
Ja.
Ist heute eingewechselt worden, war verletzt nach seinem Wechsel erst angeschlagen.
Ja.
Und ich finde, er hat schon Intuition gezeigt. Er hat gezeigt, dass er,
ja,
ahnt, wo die Bälle hingehen. Es muss natürlich noch eingespielter werden. Er muss, also, ja, die Mannschaft muss auch wissen, wie seine Laufwege sind.
Ja.
Und ich habe auf den setze ich Hoffnung.
Ja, das stimmt. Ich glaube vor allem, was ich interessant fand, dass Konga relativ früh ausgewechselt wurde gegen, ja, Ngangkamp. Der kam dann rein, hat auch nicht viel bewegt, aber dieser Wechsel in der 60. oder so,
ja,
war echt früh und irgendwie auch so, man dachte, okay, dann scheint Konga keinen guten Stand zu haben aktuell. War auch kein gutes Spiel.
Ja.
Hat ja nur dieses eine Ding gegen Schalke da gemacht, das 2-1. Das war bisher seine beste Tat. Ja. So.
Ist eigentlich gut. Ein massiger, präsenter Stürmer, wo man schon denken müsste, da musste eigentlich
fehlen
mehr...
Fehlen auch die Bälle wahrscheinlich.
Ja, ja.
Also es fehlt an vielen Ecken und Enden, aber ich glaube, es muss so ein Grundgerüst wieder rein. Es muss jemand rein, der irgendwie den Takt vorgibt. So ein klassischer Spielmacher einfach so. Und es muss ein bisschen mehr der Wille auch wieder da sein. Und der Glauben auch, dass man vorne das Ding macht. Weil das hatte ich dann auch irgendwann nach 0-2, klar, ist eklig. Aber hatte ich schon das Gefühl, dass dann viele auch gedacht haben, ja, okay, so richtig aufs Bewegen können wir eh nicht. So, dann stecken wir jetzt den Kopf in den Sand, so. Und das hilft natürlich nie weiter, erfahrungsgemäß.
Ja.
Können sehr viele Menschen, die das vielleicht schon mal versucht haben, erzählen. Also, ne, ja, also, jetzt ist natürlich auch das Ding, drittes Spiel in Folge verloren. Gegen Bochum, gegen Union, zwei wichtige Spiele.
Ich glaube, was wichtig ist, in den Kopf zu bekommen, dass jetzt die Rückrunde gestartet hat heute. Es war in der Hinrunde, haben wir auch gegen Union gestartet,
ja,
auch verloren,
ja,
und danach trotzdem die Kurve bekommen, eine relativ okay Hinrunde gespielt. Jetzt hat man das Gefühl, man hat schon drei Spiele verloren in der Rückrunde. Das ist ja gar nicht der Fall. Es ist ja das erste Spiel der Rückrunde gewesen.
Ja.
Man muss irgendwie diese WM-verzerrte Winterpause so ein bisschen aus dem Kopf rauskriegen und sagen, okay, wir haben jetzt Hinrundenende, haben wir nochmal verkackt gegen Bochum und gegen Wolfsburg. Jetzt gegen Union, Stadtderby, ärgerlich. Wir sind halt momentan gerade die zweitbeste Mannschaft Berlins. Und jetzt quasi wieder in die Rückrunde starten im Kopf. Ich glaube, diesen Reset zu schaffen, ist ganz wichtig jetzt.
Ja. Alles Weitere dann morgen ein bisschen tiefer und wärmer vor allen Dingen. Also tiefer und wärmer, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Bildsprache. Aber ihr wisst, was wir meinen. Also
es ist eiskalt.
Ja. Es ist eiskalt. Wir gehen dann morgen wieder ins Warme, in eine Wohnung. Ins Studio Friedrichshain, dann melden wir uns morgen und für euch natürlich in wenigen Sekunden, aber für uns liegt ein Tag dazwischen, eine Nacht, wo wir schlafen und das Ganze mal verarbeiten und dann nochmal in die tiefe Analyse gehen und noch ein bisschen hier erzählen, was wir gerade an der Pommesbude noch aufgeschnappt haben.
Auf jeden Fall, die Szene da mit Kempf vorne, die zum 2-0 geführt hat am Ende, nochmal angucken,
ob das nochmal faul
war, vielleicht ein Elfmeter. Da werden wir nochmal Videoanalyst spielen und auch in den Kölner Keller gehen, geistig.
Ja.
Und dann melden wir uns morgen wieder bei euch.
Ja. Richtig, ich habe noch einen Insider-Tipp bekommen für ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, welches das ist. Das dann auch gleich. Und jetzt hier erstmal ein Cut und wir schreiten in die Dunkelheit Richtung S-Bahnhof. Bis gleich.
Ja, das die Impressionen aus dem Olympiastadion vom gestrigen Samstagnachmittag. Und den Auswärtsfahrt-Tipp dürfen wir nicht vergessen, da später noch drauf einzugehen.
Ja.
Um welchen Bundesligisten sich dabei handelt. Er spielt übrigens jetzt gerade parallel, während wir sprechen. Das können wir schon mal als Tipp geben.
Ja.
Und Leon, das war das Spiel gestern. Ich meine, es war chaotisch auf dem Platz. Erste Halbzeit war irgendwie relativ souverän. Dann fing es aber an, schwierig zu werden. Und es wurde danach auch in der S-Bahn chaotisch. Also die Bahnen fuhren irgendwie nicht. Die BVG und die Deutsche Bahn, die das ja da in gemeinschaftlich hier organisieren in Berlin, dass man von A nach B kommt, haben da ihren Job irgendwie nicht ganz gemacht. Irgendwas war auf der Strecke schwierig. Aber es war ja auch noch, auch in der Bahn wurde es noch schwierig.
Ja.
Wir sind ja getrennt nach Hause gefahren. Ich bin U-Bahn gefahren, du S-Bahn.
Ja.
Da hat sich die Doppelspitze aufgeteilt auf die beiden Flügel.
Ja.
Und ich würde sagen, du hast da den rechten Flügel erwischt.
Ja, ist eigentlich auch gar nicht so witzig, weil es war wirklich, ich war wirklich erschrocken, muss ich sagen, weil ich musste nach Spandau zurück, da hatte ich mein Gepäck eingeschlossen in so einer Gepäckaufbewahrung, weil ich directly vom Bahnhof zum Stadion gefahren bin und das ganz gut passte. Und ich war noch nicht häufig in Spandau, aber ich muss sagen, ich will jetzt auch gar nicht ganz Spandau hier wieder sozusagen pauschal verurteilen, aber die Menschen, die da an Bord dieses Zuges zurück waren, das war echt heftig, weil, also erstmal ging es oben auf der Brücke schon los, das war auch so richtig schlecht, das war aber noch harmlos. Da stand dann irgendwie so eine Gruppe mit so einem Opi, zwei Typen, einer Frau und einem Kind. Und dann standen wir so eng beisammen, alle waren eben ein bisschen genervt, dass die S-Bahn nicht fuhr, aber war trotzdem eine ganz okay Stimmung, alle hatten so die Dürbeniederlage akzeptiert und so. Und während da die Reinigungsmaschinen sozusagen im Hintergrund alles weggefegt haben, haben wir da noch gewartet. Und dann hört man ja ein bisschen Gespräche mit und dann haben die so angeschaut, ja, hier Jungs, lass mal anstoßen, meinte der Opi so. Und ich dann so, ja, aber hier die Mädels nicht vergessen, ne? Ihr habt ja noch eine Frau und ein Kind dabei, ne? So, wirklich nur aus Scheiß, ne? Um irgendwie so zu quatschen. Dann kommt von so einem Typ aus der Gruppe, der war irgendwie so 50 oder so, so mit langen grauen Haaren und auch 100 Pro schon gut einem Tee. Also der Opi sagt erstmal, oh, wollen nicht. Die Frau sagt dann so, ja, das ist mir egal, können die ruhig machen, die Jungs.
Und dann, mega Debatte, da kommt von irgendeinem Typen so, jetzt hör mal auf mit hier dem Genderwahlen, das ist doch hier, ich will das doch nicht hier hören, die ganze Scheiße. Ich so, oh Leute, ey, das war überhaupt nicht in die Richtung gemeint, aber gut, wenn ihr es gleich so wieder auslegt, alles klar, dann suche ich mir eine andere Gruppe zum Quatschen. und ja, hatte dann noch tolle Bekanntschaften. Naja, und dann fuhr irgendwann der Zug ja nach Spandau zurück und da waren dann wirklich so richtig hohlbratzige, man muss wirklich sagen, Nazi-Leute am Start, also wirklich auch so mit den dümmsten Gesängen überhaupt. Ich habe es leider nur so halb gehört und auch nur so halb lokalisieren können, wer es war, aber da fielen wirklich Worte, die eindeutig in eine Richtung gehen, die auch nicht wegzudiskutieren sind. Also es fiel das Wort Auschwitz und ich meine, wir reden hier über eine Phase in diesem Jahr, wo wir, glaube ich, 2 Tage nach dem Gedenktag sind, als Auschwitz befreit wurde. Also und dann, mal unabhängig davon, ist das doppelt und dreifach pervers, das dann so im Zug mit so einem widerlichen Gesang da noch reinzubringen. Und ja, ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich da nicht noch mehr gemacht habe. Aber das ist auch immer so eine assige Situation. Dann bist du da an der Bahn, alle waren eh genervt. Die Stimmung war auch wirklich so ein bisschen brenzlig. Zumindest einfach viel Alkohol im Spiel. Und die Leute, die das wahrscheinlich gesungen haben, die Gruppe, sahen auch wirklich so ein bisschen so aus, als hätten die jetzt keinen Bock, dass man irgendwie noch mit denen diskutiert. Was aber, glaube ich, trotzdem einfach wichtig wäre mal, dass man denen auch immer so das einfach sagt, dass das einfach gerade gar nicht geht, so. Aber die haben auch innerhalb der Gruppe, es hat, glaube ich, so ein Typ gesungen, es hat kein anderer irgendwas gesagt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist natürlich absolut erbärmlich, sowas zu machen. Und es hat mich richtig im Nachhinein noch geärgert. Mal unheimlich jetzt auch, dass die Derby-Niederlage mich geärgert hat, das hat mich auch mal zusätzlich geärgert. Und ich weiß, ich finde, es ist ein Thema, das taucht immer wieder auf, auch gerade so nach Spielen. Immer im Zusammenhang mit Fußball frage ich mich, warum sind da so schwierige Menschen immer auch so wirklich anstrengende Leute. Das verdirbt einem manchmal den Spaß. Und ich weiß nicht, ich habe mir jetzt irgendwie vorgenommen, nochmal vielleicht hier auch für Doppelspitze nochmal irgendwie ein, zwei ExpertInnen anzufragen, die uns mal vielleicht ein paar Tipps geben im Umgang. Weil ich glaube, das beschäftigt schon viele, die dann auch zurückfahren nach dem Spiel oder generell auch Fußballfans treffen und in solchen Situationen kommen. Muss ja auch nicht immer ein Nazispruch sein, kann ja auch irgendwas anderes sein. Aber dass man irgendwie mal mit der bespricht oder mit dem bespricht, der Expertin, dem Experten, was man dann macht am besten. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man dann irgendwie 2, 3 Leute hat, mit dem man es zusammen macht. Das war ja gestern auch so, ich war dann alleine so. Aber ich glaube, das würde nochmal Sinn machen. Aber das wollte ich nur kurz erzählen, weil ich habe jetzt gedacht, erzähle ich es oder nicht, aber ich finde es schon wichtig, das auch mal zu thematisieren, weil das absolut gar nicht geht. Und ja, kann man jetzt sagen, bedauerlicher Einzelfall, aber wenn da irgendwie schon so eine Gruppe das singt und keiner anderer da rumsteht, was sagt, dann finde ich es schwierig, dann muss man es thematisieren.
Auf jeden Fall. Ich finde auch, man sieht ja immer wieder Symbolik. Ich meine, man sieht so, weiß nicht, Frakturschrift, auch auf so Kutten von Ultras, von Fans immer wieder, auch, weiß ich nicht, eiserne Kreuze, irgendwie so Weltkriegssymbolik, die dann, ich meine, es gibt ja eine ganz große sprachliche Überschneidung auch mit Sieg, Kampf. Ja. Ich meine, das ganze militärisch-sportliche, was ja auch während des Nationalsozialismus ganz bewusst verbunden wurde, als irgendwie so Box- und Rennsport und auch Fußball große, wichtige, auch gesellschaftliche Treiber so waren. Da wurde ja ganz bewusst in der Rhetorik so Krieg und Sport miteinander verknüpft. Mhm. Und das ist einfach bis heute so, dass man hat das Feld, man hat irgendwie Angriff, Verteidigung. Also die Sprache hängt einfach sehr miteinander zusammen. Das kann man dann benutzen dafür, dass man es quasi so auf so einer untergeschobenen Art und Weise in die Bild- und Textsprache bringt. Und da ist es schwierig und ganz klar grenzüberschreitend wird es halt, wenn dann sowas verbalisiert wird und wenn es dann auch diese Grenze überschreitet, dass man Andeutungen bringt, sondern das wirklich ausdrücklich formuliert. Und es ist ja ein großes Thema immer, wie geht man dazwischen, soll man dazwischen gehen, man soll sich ja auch nie selbst in Gefahr bringen und an andere auch nicht, in der Situation auch nicht eskalieren lassen. Auf der anderen Seite, wenn man es unwidersprochen stehen lässt, ja, macht man sich quasi gemein mit den Leuten.
Ja.
Und das ist natürlich.
Ja, gut, gemein machst du dich nicht. Weil das habe ich dann auch so gedacht, dass man sich dann selber so Vorwurf macht, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Step. Ich glaube, man muss einfach die richtigen Schlüsse daraus ziehen und überlegen, wie man in Zukunft damit umgeht, dann auch, wenn das wiederkommt, um dann eine Strategie zu haben.
Ja, klar. Ich meine nicht gemein machen, ich meine, dass man es.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Ja,
aber
so quasi.
Genau. Ja. Aber ja, ich finde, manchmal findet man die Worte dann auch und hat dann auch den Moment, wo man das sagt. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel, ich glaube, das war das andere Berlin-Derby, wo hinter uns jemand so ein rassistisch eingefärbten Kommentar über Genki Haraguchi gemacht hat, der dann getroffen hatte für Union.
Ja.
Und da habe ich umgedreht was gesagt.
Stimmt.
Da habe ich das auch richtig, richtig, ja, also es tat schon fast innerlich weh, das zu hören. Und dann, ne?
Ja.
Und naja, gut, in der Situation gestern war ich einfach auch zu weit weg, aber es ist, ja, es haben einfach auch noch mehr Leute gehört, dass da keiner was gesagt hat, das ist halt die Scheiße.
Ja.
Gut,
ja.
Egal. Finde ich nur wichtig, es auch mal anzusprechen, weil ich auch letztens schon mal sowas gelesen habe, dass Hertha-Fans auch, glaube ich, beim Spiel auswärts in Bremen dann auch wieder so antisemitische Sprüche gebracht haben und so. Also es scheint da schon durchaus auch ein Problem zu geben in gewissen Teilen der Fanszene. Und ich finde, das muss man immer wieder auch auf die Agenda setzen und thematisieren, weil sonst verändert sich wahrscheinlich auch nichts. Naja, kommt auf die Liste mit den Themen. Aber das große Thema heute, das sportlich und vereinsinterne Thema, ist natürlich das Aus von Fredi Bobic. Das überraschende Aus von Fredi Bobic. Und haben wir das eigentlich gesagt, als wir am Anfang darüber geredet haben, oder haben wir es noch komplett angeteasert gelassen?
Wir haben es, glaube ich, angeteasert, der große Paukenschlag.
Ja, habe ich gesagt, was los war, oder?
Das war so eine große Meldung, dass natürlich jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Davon gehen wir zumindest mal aus.
Ja.
Und wenn nicht, sagen wir es jetzt. Fredi Bobic ist gestern Abend mit sofortiger Wirkung nach dem Spiel entlassen worden als Sportchef von Hertha BSC Berlin. Und das ist ein überraschender Schritt, weil normalerweise wird natürlich zuerst am Trainerstuhl gesägt. Da haben wir jetzt ja schon ein bisschen auch Verschleiß gehabt unter Fredi Bobic. Ich glaube, 5 Coaches waren es insgesamt. Und jetzt wurde also Sandro Schwarz nicht angetastet, sondern quasi ja an anderer Stelle der Ast abgesägt. Und ist natürlich die Frage, kann auf dieser Management-Ebene so kurzfristig der Status quo verändert werden? Ich meine, es ist ja immer die Diskussion, man entlässt den Trainer, die Spieler bleiben dieselben. Verändert sich wirklich was? Jetzt wird auf dieser Management-Ebene geguckt. Ich meine, wir haben jetzt in 2 Tagen Deadline-Day auf dem Transfermarkt. Das heißt, da kann jetzt noch was getätigt werden. Aber ja, es ist ein seltsamer Schritt, ein überraschender Schritt, dass quasi der Manager gekickt wird und nicht der Trainer. Kann damit der Abstieg verhindert werden, ist die Frage.
Ja, wir müssen es mal so ein bisschen aufdröseln. Als wir da gestern standen, wussten wir das alles noch nicht. Ich erinnere mich noch, dass wir Fredi Bobic unten gesehen haben. Das habt ihr ja auch gerade gehört. Bei Sky stand da noch, hat Sandro Schwarz noch eine Jobgarantie gegeben. Und zynischerweise wird er dann wenig später selber entlassen von Kai Bernstein. Auch ein interessanter Move aus dieser neuen Machtposition, die Kai Bernstein noch nicht so lange innehat, das jetzt zum ersten Mal so wirklich krass auszuspielen, letztendlich ja auch. Und ja, einfach sozusagen das auch zu machen, was man dann irgendwie an Spielraum hat in der Position. Das hat er getan, hat ihn entlassen. Und es gab heute eine Pressekonferenz, heute Mittag, dann mit sehr großem Podium. Also es waren insgesamt 5 Menschen auf dieser Pressetribüne. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass die jemals so voll war. Es war auch relativ eng.
Ja.
Und dementsprechend, ja, war es echt bemerkenswert und natürlich auch nötig, das einzuordnen und zu erklären, diese Entscheidung. Kai Bernstein hat das gemacht, das war auch eine seiner ersten richtig großen Pressekonferenzen, hat er auch eingangs gesagt. Und es wird jetzt installiert, Benny Weber, der von Fredi Bobic noch entlassen worden ist, übrigens, by the way, jetzt zurückkommt, ehemaliger Leiter der Nachwuchsabteilung von Hertha, hat da große Erfolge gefeiert, mehrmals deutscher Meister geworden, also kann wirklich auf eine Hertha-Vergangenheit, eine langjährige Zurückblick mit Erfolgen und als Bindeglied zwischen Mannschaft und Geschäftsführung wahrscheinlich so ungefähr, soll dann Zecke Neuendorf fungieren, der interessanterweise nicht auf der Pressekonferenz war. Ja. Auch das schon mal merkwürdig irgendwie?
Schon, ja.
Es wirkte alles so ein bisschen überstürzt, hatte ich das Gefühl heute auch. Ich habe mir so ein bisschen die PK natürlich angeschaut und es wirkte so ein bisschen improvisiert auch, aber trotzdem anscheinend ja mit Argumenten unterfütterte Entscheidungen, die da getroffen wurde. Und vielleicht hören wir mal eingangs Kai Bernstein, der nochmal erklärt und erzählt, wie es zu dem Aus von Fredi Bobic gekommen ist.
Von daher würde ich damit einsteigen, dass ich zum einen Fredi Bobic und seinem Team, Tommy Westphal und Zielikowski, für die bisherige geleistete Arbeit meinen Dank ausspreche, aber wie es in dem Geschäft ist, dann gibt es auch irgendwann ein Ende. Aber wir bedanken uns grundsätzlich und sind auch weit weg davon, dass wir völlig im Streit auseinandergehen, sondern das war ein offenes Gespräch gestern Abend. Von daher gilt der Dank. Heute Morgen habe ich persönlich mit Sandro die Mannschaft informiert und auch da die Spieler einmal abzuholen, was unsere Beweggründe waren, was in unsere Entscheidung mit eingeflossen ist, sodass die Mannschaft informiert ist. Zudem haben wir natürlich auch mit dem Trainerteam gesprochen und haben dem Trainerteam unsere 100%ige Rückendeckung übermittelt, genauso wie wir das mit Tom Herrich gemacht haben, der letzte Mohikaner der Geschäftsführung. Auch Tom hat unsere 100%ige Rückendeckung. Wir sind überzeugt von dem Weg, wir sind überzeugt von dem Ansatz, den wir vollziehen wollen. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch da über Vertrauen sprechen. Und das Trainerteam hat unser Vertrauen, Tom hat unser Vertrauen und auch Benny Weber hat unser absolutes Vertrauen.
ja, sehr viel Vertrauen. Und ich fand es interessant, dass er von dem Weg spricht, der jetzt eingeleitet wird. Das wurde auch oft jetzt mehrfach in der PK genannt, der Berliner Weg. Und ich hatte da schon wieder das Gefühl, dass das schon wieder ausgebrandet wird. Also, dass einfach so eine Markenbildung da sehr im Vordergrund steht. Ich habe das Gefühl, dass eine Presseabteilung und so eine PR-Abteilung bei Hertha da sehr aktiv ist. Und es wurde ja schon der Big City Club ausgerufen, damals als der neue Investor, als die Tenor AG, die Tenor Holding da kam, Lars Windhorst. Da war das große Ding, da wieder einen Champions League Teilnehmer aus der Hauptstadt zu machen. Und ich finde, da sind immer so Begriffe dahinter. Also dieser Big City Club damals, jetzt der Berliner Weg, mit Eigengewächsen zu arbeiten, quasi nicht sich, weiß nicht, Horst Held oder irgendwen zu holen, wer auch immer da gerade verfügbar gewesen wäre. Und
ja,
man versteht es, ist auch eine sympathische Lösung, aber irgendwie ist da schon wieder so viel Begrifflichkeit drin und so viel PR-Gedöns, hatte ich das Gefühl.
Ja, also ich glaube, gut, Kai Bernstein ist, glaube ich, auch Marketing erfahren, hat er, glaube ich, auch eine Marketing-Firma. Und mit Sicherheit besprichst du auch vorher mit der Presseabteilung, wie du das Ganze verkaufst dann. Das ist einfach heutzutage so und du findest dann deine Framings so. Das ist, so funktioniert heute Pressearbeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch wichtig, das sozusagen in einen Rahmen zu pressen, um es irgendwie zu verkaufen. So. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, in dem Fall ist es gar nicht so bewusst, so dieses Big City Club Gelabere, sondern wirklich irgendwie einfach der Versuch, jetzt wieder eine neue Richtung vorzugeben. Und das ist ja total notwendig. Ich meine, es gibt diesen Bruch, Bobic ist weg. Wenn man auf seine Bilanz guckt, war die wahrlich nicht gut. So. Also allein diese Korkut-Entscheidung. Ich erinnere mich auch noch an ein Sportbild-Interview, wo er auch dann sich noch mit Katar da irgendwie in die Nesseln gesetzt hat und meinte, die Spieler sind keine politischen Akteure und bla bla bla. Also hatte auch immer so ein paar schwierige Momente. Ist generell einfach ein schwieriger Charakter, glaube ich. Zumal er ja auch, das ist auch ein Thema gewesen jetzt in der gesamten Analyse schon, seine komplette oder große Teile seiner Entourage aus Frankfurt mitgenommen hat zu einem sehr, sehr großen Preis, also einfach finanziell, die mussten ein bisschen bezahlt werden, haben andere ersetzt, haben teilweise das Vierfache kassiert, nämlich Papo Thiam, der Benny Weber pikanterweise ja damals ersetzt hat als Nachwuchsleiter, jetzt immer noch da ist und das Vierfache von dem verdient, was Benny Weber bekommen hat. Und das sind ja auch finanzielle Aspekte, die dahinter stecken, aber natürlich auch eine vereinsinterne Marschgruppe, die du vorgibst, wenn du so agierst, ne? Also jetzt aus Bobics Sicht und die natürlich auch nicht bei allen Leuten gut ankommt, das ist ja auch irgendwie klar. Und ich glaube, jetzt wieder zu sagen, wir gehen zurück auf diesen Berliner Pfad, kann schon Sinn machen und ist natürlich auch finanziell nötig wahrscheinlich, so, weil du ihm keinen Horst Held holen kannst. Vielleicht hören wir uns nochmal den Ton an, wo er über diese sogenannte Hertha-DNA spricht, das fand ich noch ganz interessant, weil das ist schon nochmal wichtig, das auch nochmal reinzunehmen, bevor wir auch vielleicht nochmal drüber reden, ist das jetzt ein sinnvoller Schritt, und auch nochmal kurz das Derby gestern mit einbeziehen und überlegen, was der Mannschaft jetzt helfen würde.
Na, wir haben natürlich mehrere Einflussfaktoren mit reingenommen. Und letztendlich ist das ein Faktor, die Entwicklung mit dem Kader und mit dem, dass wir Stand jetzt bei 3 Siegen stehen, ist ein zweiter Faktor. Von daher ist es eher für uns aus dem Präsidium ein ganzheitlicher Blick auf die Gesamtgemengelage, aber es war nicht der Faktor, es war nicht der alleinige Grund, von daher es war vielmehr der, wir brauchen eine strategische Kursänderung und wir brauchen unseren Hertha-Weg, wir brauchen mehr Leidenschaft, mehr Überzeugung, mehr Hertha-DNA, auch im Vorleben, im täglichen Brennen für den Verein, und das war dann das Ausschlaggebende.
Ist ja auch krass, dass er sozusagen dadurch indirekt Bobic vorwirft, nicht für den Verein zu brennen, ne? Oder nicht gebrannt zu haben.
Eigentlich schon, ja. Also es wurde natürlich auch gefragt auf der PK, was jetzt gefehlt hat bei Bobic. Da haben sie sich dann relativ zurückgehalten. Aber klar, aus dem, was über andere gesagt wird, die jetzt das Vertrauen genießen, den Job bekommen haben, kann man natürlich ablesen, quasi reliefartig, so abdruckartig, was bei Bobic dann vielleicht vermisst wurde. Und er hat, glaube ich, auch gesagt, dass Bobic halt in eine sehr schwierige Zeit reingekommen ist bei der Hertha, da auch viel Energie aus ihm rausgezogen wurde, einfach weil die Art und Weise der Aufgabe so kräftezehrend und schwierig war. Das stimmt wahrscheinlich auch, kann man auch so akzeptieren als Antwort. Aber ja klar, anscheinend fehlte die Hertha-DNA bei Bobic. Und das, ich meine, der war ja auch als Spieler bei der Hertha damals, ist er da, glaube ich, von Stuttgart gekommen oder von Hannover, glaube ich. Ich glaube, Hannover war vorher, ist dann zu Hertha gewechselt und hatte davor sehr gut getroffen und dann wieder nicht. So ein bisschen Wichen-Jarek-mäßig, der Hertha-Effekt. So absolut. In dieser Zeit damals auch. Ja. Erfolgreiche Stürmer holen, die dann
ja, Hertha versagen.
Genau. Die Karriere da ausklingen lassen mit wenig Toren.
Ja.
Und deswegen, also ist ja schon einer mit härter Vergangenheit auf jeden Fall auch.
Aber eben auch mit keiner erfolgreichen härter Vergangenheit. Ne? Ganz anders als jetzt ein Zecke Neuendorf, der halt schon auch einfach ein Gesicht ist, das jeder kennt im Verein, jede kennt im Stadion, die da hingehen. So, also das ist schon deutlich ein anderer Schnack. Und Bobic kam natürlich mit den Meriten von Frankfurt. Aber manchmal funktionieren Leute auch nur bei bestimmten Vereinen, das ist einfach so. Und er ist halt auch charakterlich, glaube ich, nicht der Einfachste, weil er sehr überzeugt ist davon, wie er arbeitet, das ist ja auch wichtig, ist auch gut. Aber wenn es halt nicht so gut läuft und es ist nicht so gut gelaufen und dann immer noch sich dahin zu stellen und das alles sozusagen positiv zu verkaufen, mit so einer leicht angepissten Art immer auch, dann wird es schwierig. Also insofern kann ich da auch viele Sachen gut verstehen, die vielleicht im Hintergrund eine Rolle gespielt haben. Zumal das Verhältnis zwischen Bernstein und Bobic auch nicht das Beste gewesen sein soll. Und dieses Entourage-Ding, ne? Und gut, Hertha DNA ist natürlich das eine. Die Frage ist Erfahrung und was bringst du an Netzwerken mit? Und ich weiß nicht, wie gut das Netzwerk von Benny Weber da jetzt ist in Sachen Transfers. Auch bei Zecke wird das jetzt nicht so riesig sein. Also da müssen sie gucken, dass sie vielleicht es jetzt noch irgendwie hinbekommen. Angeblich gibt es da jetzt auch schon Pläne, zwei Leute noch zu holen. Es sollen auf jeden Fall zwei Transfers noch stattfinden innerhalb der nächsten zwei Tage. Das wird auch ambitioniert, auch finanziell. Und klar, er wird mit seiner Talentarbeit wahrscheinlich auch Kontakte haben zu guten Leuten, zu jungen, kreativen Menschen so. Also einfach auch so fußballerisch jung. Aber die werden ja auch nicht sofort helfen. Also es wird interessant, wer da jetzt kommt. Und das ist sozusagen jetzt die Qualitätsfrage. Ne? Also DNA, okay. Aber wie viel Qualität steckt wirklich dahinter?
Auf jeden Fall. Es bleiben natürlich im Hintergrund einige Leute dabei, die in der Kaderplanung aktiv waren, die auch schon unter Freddy Bobic quasi dabei waren. Und ich meine, du kannst jetzt nicht zwei Transfers bis Dienstag aus dem Boden stampfen. Das heißt, da wird natürlich Vorarbeit geleistet worden sein. Wurde auch gesagt in der PK, dass es quasi eine Übergabe gibt, dass es die Informationen da geflossen sind, transferiert wurden. Und ist halt die Frage, ob diese Transfers nicht auch mit Freddy Bobic hätten laufen können, ob das jetzt auch so ein optischer Impuls an die Mannschaft sein soll. Das Zecke Neuendorf ist ja nur einer, der hat, also wenn einer Hertha DNA hat, dann wahrscheinlich er. Der steht wie kaum ein anderer für diesen Verein in Berlin und auch so für so eine freche Spritzigkeit, sage ich mal. Also ja. Und auch eben ja für Kurve und für Fannähe und Bezug zum Verein. Und deswegen, ja, ich denke fast, dass so die Arbeit im Hintergrund weiterläuft und einfach ja, die Gesichter geändert wurden, die dafür die Arbeit stehen quasi, die dann auch, weiß nicht, bei Sky oder nach dem Spiel, bei wem auch immer im Interview stehen. Mhm. Und deswegen, ja, wird, denke ich mal, daher auch erhofft, dass da der Funke kommt, der Spirit und auch die Übertragung auf die Mannschaft. Natürlich ein Transfer, zwei neue Spieler, wäre toll. Ich meine, wir wünschen uns da, glaube ich, irgendwie Kreativität in der Offensive und im offensiven Mittelfeld vor allem. Jemand, der da auch irgendwie vorne drin steht, die Bälle annimmt. Kongar noch nicht so richtig gezündet. Ein Gang kam gestern sehr früh, haben wir auch schon analysiert. Hat auch nicht so richtig gezündet, obwohl er in der Hertha-Jugend sehr, sehr erfolgreich war und auch ein guter Stürmer. Ja. Der, glaube ich, gegen die Bayern sein Debüttor gemacht damals. Also der kann auch schon treffen, auch gegen die Großen. Aber gestern so ein bisschen enttäuschend dann in der zweiten Hälfte.
Ja, also wir hatten ja gestern schon in der Schnellanalyse auf dem Parkplatz haben wir ja schon gesagt, dass wir uns gerne auch kreative Leute wünschen würden fürs Mittelfeld und so. Ich gucke jetzt gerade, deswegen bin ich am Handy nach, wo ein gewisser Herr Cordoba, Jean Cordoba eigentlich jetzt spielt. Der ist, ich kann nicht genau rauslesen, ob er noch bei Krasnodar da unter Vertrag steht oder ob er nicht mehr in Russland weilt aufgrund des Krieges. Auf jeden Fall wäre das ja einer, der, glaube ich, relativ schnell sofort helfen könnte. Die Frage ist, ob er die Fitness und die Spritzigkeit noch hat oder ob er überhaupt verfügbar ist oder auch geldmäßig zu stemmen ist. Mal sehen. Aber sowas wäre, glaube ich, für vorne nicht schlecht. Und dann noch vielleicht jemanden, der kreativ im Mittelfeld was bewegen kann. Ja, also vielleicht lass uns doch mal kurz den neuen Geschäftsführer Sport sozusagen, wenn man so möchte, hören, Benny Weber, der gar nicht ja, so viel Vorbereitung hatte, sich jetzt auf diese PK vorzubereiten, sondern der auch so ein bisschen auf dem ja, falschen Fuß nicht, aber er wurde auf jeden Fall überrascht von der Entscheidung.
Ja, vielen Dank. Guten Tag erstmal auch von meiner Seite in die Runde. Hätte ich sicherlich nicht gedacht, dass ich so schnell zu meinem Verein, ich bin Berliner, ich bin Herthaner durch und durch, durfte schon 18 Jahre für den Verein arbeiten, zurückkomme und freue mich natürlich riesig, diese große Aufgabe, diese große Herausforderung anzugehen. Und ja, ich brenne drauf, loszulegen und dann auch natürlich die dringendsten Aufgaben anzugehen, was natürlich in erster Linie heißt, Dienstag ist Transferschluss. Das ist natürlich ein Thema, da zu schauen, was noch möglich ist. Natürlich aber auch mit dem Wissen und welche Rahmenbedingungen wir haben. Und ich freue mich auf die Herausforderung und natürlich, dass wir gemeinsam im Team, denn das ist auch ganz klar, ich bin ein Teamplayer, das bin ich immer gewesen. Und das Team und das gesamte Team, die gesamte Hertha-Familie natürlich mitzunehmen, das ist sicherlich eine meiner Hauptaufgaben, die ich sehe. Und darauf freue ich mich riesig.
Ja, also lange vorbereitet war auf jeden Fall nicht. Wenn er Schadenfreude empfindet gegenüber Freddy Bobic, dann kann er es gut geheim halten, verstecken. Vielleicht hilft dabei auch, dass er, weiß nicht, 10 Minuten vor der PK erfahren hat, dass es die PK gibt. Ich übertreibe, aber am Vorabend vielleicht. Ja. Ich meine, in der PK hat Kai Bernstein auch gesagt, dass er sich darüber freut, dass es so intern kommuniziert wurde, dass es nicht nach außen gedrungen ist. Und ich meine, klar, wenn du es keinem verrätst, dann wird es auch keiner erfahren. Also die Gedankenleser sind noch nicht erfunden bei der Presse. Aber es wurde anscheinend wirklich in sehr, sehr kleinem,
sehr kleiner Kreis,
präsidialen Rahmen da.
Wobei man in der Vergangenheit ja auch wahrscheinlich auch viele andere Sachen im kleinen Kreis behalten hat und dann wurden sie trotzdem durchgestrochen an die Presse, hauptsächlich Bild-Zeitung und so weiter, die ja immer überraschenderweise sehr gut informiert sind,
ja.
Also auch ihre Leute da haben. Aber das haben sie diesmal geschafft, ja.
Auf jeden Fall, aber dass quasi nicht mal Benjamin Weber davon wusste oder Zeck Neuendorf, man weiß es ja nicht, Zeck Neuendorf war nicht dabei, aber Benjamin Weber scheint es nicht gewusst zu haben vorab. Ich meine, die Entscheidung ist auch gefallen, meinte Kai Bernstein innerhalb der letzten Woche, also so nach dem Wolfsburg-Spiel reifte da irgendwie der Gedanke und kam jetzt quasi zur Umsetzung, aber das in so einem kleinen Rahmen zu entscheiden und dann auch so kurzfristig quasi die Menschen, die diese Entscheidung betrifft, zu informieren, wirkt alles ein bisschen merkwürdig, ein bisschen kurz entschlossen und
naja, er will Zeichen setzen, das merkst du ja ganz klar. Und das einfache Zeichen wäre natürlich gewesen, Sandro Schwarz zu entlassen. Auf der anderen Seite hat das in der Hinrunde ja teilweise wirklich spielerisch und auch so von der mannschaftlichen Geschlossenheit ganz gut funktioniert. Und ich glaube, dann war die Überlegung, okay, was können wir sonst noch verändern? Dann gab es vielleicht interne Probleme mit Freddy Bobic, das ist jetzt auch viel Spekulation, aber manche Sachen sind ja auch bestätigt. Und dann überlegst du dir, okay, was können wir noch machen von außen, um Zeichen und Impuls zu setzen? Und das ist natürlich dann, wenn du die Möglichkeit hast, auch mit internen Leuten oder mit Vereins treuen Menschen das zu besetzen und die auch kurzfristig dazu bereit sind, diesen Impuls zu setzen, dann machst du das vielleicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann das für die Mannschaft bedeuten, für Sportliche? Ne? Also kann das wirklich den Turnaround auf dem Platz auch schaffen? Erstmal fraglich, je nachdem, wer da verpflichtet wird oder so. Ist ja auch vielleicht ein Konflikt gewesen, dass Kai Bernstein gesagt hat, Freddy, wir müssen noch was machen. Und Freddy gesagt hat, nö, geht nicht, weil kein Geld oder was auch immer oder kein Bock. Nein, kein Bock wahrscheinlich, aber kein Geld höchstwahrscheinlich. Klammer auf. Kommt vielleicht jetzt auch noch frisches Geld von 777, was ja noch nicht final abgeschlossen ist, also kann noch kein Geld geflossen sein, das wird ja erst irgendwie Mai oder so wahrscheinlich final beschlossen sein oder zumindest ist es noch nicht, glaube ich, komplett durch, ne?
dass
die erste Tranche oder so geflossen ist, aber vielleicht könnt ihr mit ihrem Netzwerk ja schon mal helfen, was Verpflichtungen angeht, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. So, Klammer zu, aber genau, also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, was es der Mannschaft jetzt bringen kann und ob die sozusagen diesen Impuls von außen jetzt aufnehmen und das ummünzen in Siege. Weil Sandro Schwarz, wie gesagt, eigentlich ja ganz gut funktioniert hat, das Team zumindest qualitativ auf ein etwas anderes Level gehoben hat, das jetzt in der Rückrunde oder in diesem Restart in den drei Spielen natürlich noch nicht wieder funktioniert hat. Aber gut, manche kommen besser aus der Pause, andere schlechter. Ist manchmal auch schwer so zu bemessen.
Ich finde es auch interessant, diesen Hebel am Management anzusetzen und damit ja quasi auch zum Ausdruck zu bringen, wir sind mit der sportlichen Arbeit gerade eigentlich zufrieden, also nicht mit den Ergebnissen natürlich, aber damit, wie im Training gearbeitet wird, wie der Trainer arbeitet und auch, dass man dem Sandro Schwarz noch die Zeit geben möchte, quasi mit der seine Idee von Fußball besser und weiter auf die Mannschaft zu übertragen und die Mannschaft der Mannschaft zu zeigen. Und gleichzeitig, ja, wahrscheinlich wird im Hintergrund auch viel gelaufen sein, auch viel auf persönlicher Ebene nicht funktioniert haben. Aber eben auch zu sagen, das Management ist auch ein Hebel, wo man ansetzen kann und wo man auch Abläufe optimieren kann. Und was ich eben auch interessant finde, ist, dass der Deal mit 777 da noch nicht unter Dach und Fach ist, bis zum Ende des Transferfensters. Ich meine, klar, man kann jetzt irgendwie ausmachen, dass man da schon mal ungefähr weiß, wie viel Geld kommt, dass man das auch schon einplanen kann, jetzt schon ausgibt und dann später kommt es rein. Das wird wahrscheinlich alles möglich sein. Mhm. Aber dass ja die wirtschaftliche Grundlage noch nicht gelegt ist bis zum Ende des Transferfensters, fand ich auch ein interessantes Detail bei der PK. Mhm.
Ja, und zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Erstmal zum einen wurde Kai Bernstein auch gefragt, wie denn das Gespräch mit Rede Bobic ablief. Da hat er so ganz nüchtern geantwortet und war so sachlich, ruhig, informativ. Und du hast schon so zwischen den Zeilen gelesen, ja, ganz so wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, sondern er war auch überrascht, hat er gesagt. Also, und hat dann aber gesagt, okay, trägt er irgendwie mit so die Entscheidung. Aber gut, was soll er noch sagen, ne? Also, es ist halt sein Chef, der ihm das jetzt mitteilt.
Ja.
Ist aber auch, glaube ich, für Rede Bobic echt ein Nackenschlag, weil Kai Bernstein jetzt noch nicht so die super krasse Erfahrung hat. Und dann sagt dir so jemand, der du ja eigentlich mit Frankfurt super erfolgreich warst, die Ciao, Friede, wir sind nicht zufrieden. Da denkt sich wahrscheinlich auch so, okay, kleiner Fail in meiner Karriere gewesen. Kann immer passieren, ne? So, also ich finde es ja auch irgendwie cool zu sagen, ich will noch was Neues ausprobieren. Sowas finde ich immer besser, als irgendwo stehen zu bleiben. Aber gut, anderes Thema. Nee, aber genau, das fand ich bemerkenswert noch. Und wenn man sich mal anschaut, wer in der Geschäftsführung im Präsidium sitzt, da sind halt kaum bekannte Namen, auch keine Fußballfachfrauen und Fachmänner. Also das sind halt, klar, ich glaube, das ist generell so eine Geschäftsführung, dass da auch viele so Juristen und FinanzexpertInnen sitzen. Aber ich finde trotzdem, wenn du auf diese Gremien schaust bei Hertha, ist halt wenig Fußball-Sachverstand da. Das ist irgendwie auch vielleicht ein Problem, weil ich glaube, das ist schon wichtig auch, dass ein Verein mit Ex-Spielern zum Beispiel das besetzt, die nicht immer vielleicht das beste Know-how besitzen oder so, aber das funktioniert bei anderen Vereinen, glaube ich, ganz gut. Zumindest, ich meine, bei Hertha wird auch Marco Rehm wahrscheinlich beratend eingreifen oder so, aber ich glaube, dass da manchmal auch ganz gut tut, wenn solche Gesichter auch wirklich präsent sind, weil man kennt die Leute so gut wie gar nicht. Auch ein Thomas Herrich ist jetzt keine, weiß ich nicht, Spielerlegende von Hertha oder so, der hat wahrscheinlich einen Sachverstand in anderen finanziellen oder so solchen Strukturen. Ist ja auch okay. Aber ja, ich habe mir nicht mal angeguckt, die Liste. Mir sagen wenige Namen was. Der Einzige, der da irgendwie noch so eine interessante Vita hat, ist dieser Kofler. Den hat Bernstein ja mitgenommen. Der hat eine Premiere vergangen, also der Sender-Premiere, also hat so Medienbusiness gearbeitet, bei ProSiebenSat.1 Media, dann irgendwie bei dieser ganzen Kirchgeschichte war auch mit dabei und so, also jetzt auch nicht so die geilste Story, die er so an der Kneipentheke zu erzählen hat vielleicht, obwohl, vielleicht so ein paar witzige Partys würde er da wahrscheinlich miterlebt haben, dass das Geld alle war, aber naja, was ich sagen will, es ist halt wenig so Fußballexpertise da und das kann, glaube ich, auch mal nicht schlecht sein, einen Verein auch mal da in der oberen Ebene dafür zu sorgen.
Das kann gut sein. Also vielleicht ein Patrick Ebert hat sich ja vielleicht gestern ins Gespräch gebracht. Der saß da ja gut in der Halbzeitpause unten und hat ein bisschen sich interviewen lassen. Auch sehr
Gespräch gebracht ist auch sehr euphemistisch. Also der hat wirklich kaum den Mund aufgekriegt, wie immer bei Ebi. Also Außenspiegel abtreten kann er, aber so am Mikrofon, die hellste Kerze ist er da nicht auf der Torte.
Das stimmt. Aber es ist natürlich ein Punkt, dass da wenig, der Platz wenig vorkommt. Ich meine, die Fannähe ist, glaube ich, da einfach, weil da auch langjährige Vereinsmitglieder im Präsidium sitzen, aber ja, natürlich gibt es so ein gewisses Know-how, das man auf dem Platz bekommt und das sich da wenig widerspiegelt und das natürlich auch Einfluss nehmen kann darauf, welche Entscheidungen da getroffen werden und wie sehr die Entscheidungen dann wiederum auf dem Platz ankommen.
Ja. So. Ja. Okay, wollen wir nochmal kurz überlegen jetzt. Also, Manager ausgetauscht, mit Zecke jetzt jemand installiert, der schon im Vereinsumfeld war, aber jetzt nochmal eine etwas herausgehobene Rolle besitzt. Was sagt uns das jetzt aus für die Mannschaft? Wir haben gestern noch an der Pommes-Theke gesprochen mit einem, der seit 20 Jahren ins Stadion geht, der uns den heißen Auswärtstipp gegeben hat, fahrt nach Köln. Ja. Da sind gute Leute.
Ja.
Also die anderen Fans von Köln sind wohl auch sehr sympathisch und so. Spielen gerade gegen Gelsenkirchen auswärts, steht noch 0-0. Gelsenkirchen gerade eine Riesenchance nach der Ecke. Können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen, auf die Konkurrenz der Hertha, das wird ja auch nochmal interessant jetzt, tabellarisch. Aber der ja auch gesagt hat, er glaubt, das war das letzte Derby, weil er glaubt, dass Hertha absteigt. So, jetzt ist die Frage, was kann sportlich den Turnaround schaffen? Derby nochmal jetzt mit einem Tag Abstand, Henning. Ich habe jetzt viele Berichte gelesen, die sich alle eigentlich sehr positiv für die Hertha lasen. Also im Sinne von sehr strukturiert agiert, haben wir ja auch gesagt, standen hinten sehr dicht, haben auch die Zweikämpfe gewonnen, hatten eine super Zweikampfquote auch in der ersten Halbzeit. Dann kommt dieser eine scheiß Standard rein und nur macht das Standard-Standard-Tor. Wirklich das, was sie im Schlaf wahrscheinlich können. Muss Trimmel, glaube ich, nachts aufwenden. So, Trimmel, schießt den Freistoß. Ja, okay, gut. Springt aus dem Bett, schießt den genauso wie immer und dann steht da irgendwie, weiß ich nicht, ein Dulki und knallt den dann rein. So. Die kannst du wirklich im Schlaf weg und die machen das.
Ja.
Und das ist der Unterschied natürlich gewesen, dass die super effizient waren. Zwei Chancen, zwei Tore. Spitzenreiterqualitäten oder halt Spitzenteamqualitäten. Spitzenreiter sind sie ja noch nicht, aber haben jetzt auch wieder den Abstand auf die Bayern auch heftig verkürzt. So. Und wie siehst du es mit einem Tag Abstand? Gehst du da mit diesen Analysen oder sagst du, naja, mir hat da trotzdem noch mehr gefehlt? Und was könnte uns das sagen für was, wo geht's hin vielleicht oder wo muss es hingehen?
Also ich muss sagen, ich war gerade nach dem Wolfsburg-Spiel sehr positiv überrascht von der Hertha. Das war eine souveräne Leistung, auch eine engagierte Leistung. Ich fand, da war auch innerhalb der Mannschaftsteile Kommunikation, die haben miteinander geredet, die haben Ideen gehabt, Bälle gefordert, Bälle bekommen auch, auch mal kreative Ideen gehabt, auch in der Offensive. Es hat halt leider, keine Flanke kam an, der letzte Pass kam nie an. Es war, glaube ich, ein leichtes Torschuss plus sogar für die Hertha, aber wenn man die Torschüsse aufs Tor zählt, sah das, glaube ich, sehr düster aus in der Hertha-Offensive. Einfach wenig aufs Ziel gebracht. Es gab diesen abgefälschten Schuss von Richter und die Ecke, die kurze Ecke da mit dem Kopfball waren so Aufregermomente, aber das war viel zu wenig und dann reicht es halt auch nicht, hinten gut zu stehen, weil man das ist einfach sauschwer auch, das 90 Minuten durchzuhalten und immer gut zu stehen und nicht einmal irgendeinen Ball durchrutschen zu lassen und
Ja,
also ich persönlich, mir hat das Spiel Mut gemacht, auch wenn das Ergebnis natürlich eine Katastrophe ist. Und trotzdem fehlt ein offensives Element, das da noch mal ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt. Dass man auch noch mal ein Angebot mehr hat als Passgeber im letzten Drittel. Und nicht nur, ich hatte das Gefühl, wir haben es dann der Köpenicker Defensive zu einfach gemacht, die Sachen abzudecken, die wir angeboten haben quasi. Und dann war plötzlich alles dicht. Und es war auch jeder Schuss abgeblockt. Also auch in der Anfangsphase, erste Halbzeit, hatte Hertha ja 2-3 gute Chancen, gut durchgekommen. Aber jeder Schussversuch war sofort geblockt, weil irgendwie da, wo es war sehr berechenbar und da stand dann immer schon ein Verteidiger.
Ja, also ich glaube auch das große Manko war einfach gestern die Offensive. Und ich denke, da werden sie ja jetzt auch nachbessern nochmal, hoffentlich auch mit qualitativem Standing, dass da wirklich auch kommt und nicht jetzt irgendwie so eine Notlösung, jetzt nur um mal jemanden zu holen. Das darf halt auch nicht passieren, ne? Also das ist wichtig, dass man da jetzt auch wirklich klug agiert und dann das Geld, was man hat zur Verfügung, ist nicht viel, gut investiert. So, ich hoffe, das funktioniert mal. Vielleicht kann man sich da mal bei Union was abschauen, die es ja wirklich super gut hinkriegen. Mit einem relativ kleinen Etat noch, der immer weiter anwächst aufgrund der Erfolge, aber so schlau zu transferieren, dass man sich qualitativ nie verschlechtert, sondern eher verbessert, so, obwohl man auch Abgänge hat. Ja, also ich glaube auch, das ist natürlich, das Ding ist einfach, wenn du da oben stehst, dann gelingen dir auch solche Geschichten wie die Freistöße oder der Konter, der dann, also ein Konter, den gesetzt haben letztendlich, kann mich fast gar nicht erinnern, und dieser eine Konter sitzt dann auch noch und eventuell war davor noch ein Foul, ich habe die Situation immer noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber das wird dann auch nicht gepfiffen, wie du Schiedsrichter sagt, sogar guckst du dir nochmal an. Also war es ja offenbar eine Fehlentscheidung, weil sonst würde er sich ja nicht melden. Ne?
Ja.
Und dann guckt sich Dr. Felix Brüch das für 3 Sekunden an und sagt dann, nö, war nicht. Gut, finde ich auch wieder merkwürdig, aber egal, das ist auch alles, können wir jetzt nicht mehr ändern. Aber das sind halt so Situationen und trotzdem fehlt halt vorne dann der letzte Spirit, die letzte Kreativität. Luke Bakio ist auch nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Der hat performt in der Hinrunde, das muss jetzt wieder passieren. Der auch mal ins 1:1 geht und da auch mal wieder den Ball fordert, rüber geht. Das hat er 1-2 Mal gemacht gestern, aber ist ja nicht ganz durchgekommen. Das muss wieder passieren. Dann muss er vorne in der Mitte aber auch jemanden haben, der die Bälle abnimmt oder so. Ne? Oder dass er zumindest da irgendwie jemanden hat, mit dem er auch gut agieren kann. So, vielleicht ist es ein Niederlechner, werden wir sehen. Mal abwarten. Nur das wird jetzt nicht einfacher. Ne? Also, wenn man jetzt schaut, wer kommt, dann geht es jetzt erstmal gegen ein Team, was den Bayern gestern Abend einen Punkt abgenommen hat. Gut, das waren sie jetzt nicht die Ersten mit, sondern es ist ja irgendwie gerade ein Trendergebnis bei Bayern München, das 1-1. Aber trotzdem ist Frankfurt natürlich eine Hausnummer, vor allen Dingen im eigenen Stadion. So, das wird leider Gottes echt super schwierig, da zu bestehen. Und jetzt auch mit der Gemengelage, gut, mal sehen, was das bringen kann. Aber ja, dann geht es zu Hause gegen Gladbach auch nicht einfach. Obwohl Gladbach eine Auswärtsschwäche hat. Gestern haben sie mal gewonnen gegen Hoffenheim auswärts. Aber ja, ich treffe morgen Abend den Kollegen Schulte. Werde ich mir mal gucken, was er uns noch so mitgeben kann.
Ein paar Tipps hat, ja.
Nee, aber dann geht es auswärts gegen Dortmund. Traditionell eher schwierig da im Westfalenstadion. Und dann geht es schon ins direkte Duell gegen Augsburg, was wir gewinnen sollten. Zu Hause vor allen Dingen.
Ja.
Wenn nicht sogar müssen. Ja. Und ich habe mal geschaut, wir haben in der Hinrunde gegen Frankfurt 1-1 gespielt. Gegen Gladbach haben wir verloren. Dann haben wir das Ding gegen Dortmund auch knapp verloren. gegen Augsburg gewonnen auswärts, das war überraschend, den Punkt gegen Leverkusen geholt und gegen Mainz auch ein Unentschieden, gegen Hoffenheim unentschieden, Freiburg unentschieden, das war dann diese Unentschieden-Serie, dann kam Leipzig und wir verloren, dann kam das Schalke-Spiel. So, wenn das jetzt so ähnlich wieder verläuft in der Rückrunde, dann werden die Punkte wahrscheinlich irgendwie vielleicht reichen, aber man muss halt wirklich jetzt irgendwie da mal eine kleine Serie starten, im Optimalfall jetzt wirklich schon gegen Frankfurt, why not, kann passieren. Wir erinnern uns alle an ein Spiel, also wir zumindest, das wir mal gewonnen haben.
Auf jeden Fall. In Frankfurt,
ja.
Oktober 21 muss das gewesen sein.
Auch da gibt es ein Bermuda-Dreieck.
Ja.
Also, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube auch, wir müssen jetzt, vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon, bis dahin gibt es ja auf jeden Fall einen Transfer, weil der 31. ist vor Samstag. Und dann müssen wir schauen, dass der vielleicht sofort zündet und dass wir das dann mitnehmen können auf dem Platz. Es rechnet keiner mit uns, das kann unser großer Vorteil sein. Und damit und zusammen mit diesem Hertha-Willen, der vielleicht jetzt nochmal beschworen wurde, in die Rückrunde zu gehen. So. Sieht ja schon alles so, als wäre schon fast vorbei, ist ja noch nicht. Ja. Das wäre, glaube ich, jetzt der Spirit, den wir brauchen.
Auf jeden Fall, es sind natürlich drei hammerharte Spiele jetzt. Frankfurt, Gladbach, Dortmund.
Ja.
Das
ist halt auch so, das haben wir schon damals gesagt, wenn du so einen Start hast, auch schon direkt in den Saisonstart reingehst mit dem Derby, dann auswärts oder zu Hause gegen Frankfurt damals, aber egal, du hast Frankfurt, Europa-League-Sieger, du hast dann Gladbach und du hast dann Dortmund, dann sind das einfach vier Hammerspiele zum Auftakt, ekelhaft.
Ja.
Also da, wenn du da sozusagen gleich kassierst, dann hast du natürlich schlechte Laune. Das, ja, muss man jetzt irgendwie entweder überstehen oder vielleicht sogar mit ein paar Siegen garnieren.
Ja, ist halt die Frage, wen kann man da auf dem falschen Fuß erwischen? Vielleicht wirklich am ehesten Gladbach zu Hause?
Ja.
In Frankfurt muss man gucken, was man sich da...
Ja, da bin ich mit Punkt zufrieden, ehrlich gesagt. Ja,
komplett. In Dortmund auch.
Ja, in Dortmund auch.
Und dann sind es halt die Spiele. Dann ist es Augsburg Ende Februar. Es ist dann auch Mainz Mitte März. Hoffenheim ist, finde ich, immer eine Wundertüte. In Freiburg wird auch schwer. Also ich meine...
Ja, ich glaube, wir sollten jetzt erstmal die nächsten drei, vier Spiele anschauen. Ja, weil bis dahin, wer weiß, wer da auf der Bank sitzt und so. Ne? Ja. Also das kann ja auch alles jetzt noch passieren.
Ja.
Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob jetzt Sandro wirklich bis zum Ende der Saison bleibt.
Mhm.
Ich kann das... Wie schätzt du das ein? Also ich habe schon das Gefühl, dass das ernst gemeint ist, dass die auch hinter ihm stehen und so.
Ja.
Und ich glaube, dass er auch durchaus ein Standing hat. Übrigens, neben uns stand gestern einer, der sah unglaublich haargenau aus wie Sandro Schwarz' Sohn. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber ich glaube, er war es nicht. Obwohl, weiß man nicht. Der hat auch so ein bisschen so geredet wie er. Ich wollte ihn noch fragen, aber dann war ich irgendwie so genervt von der Niederlage. Hab's dann nicht mehr gemacht. Glaubst du, Sandro bleibt? Bis zum Rest der Saison?
Also ich halte das Vertrauen, das ihm jetzt entgegengebracht wird, auch für authentisch. Ich glaube auch, dass man diese Entscheidung mit Freddy Bobic nicht getroffen hätte, wenn Sandros Stuhl wackeln würde in einer Art und Weise, dass er jetzt in drei Spielen weg ist.
Ja.
Aber jetzt zu sagen, er ist auf jeden Fall der Trainer, der bis zum Saisonende dabei ist, Spieltag 34, wäre eine sehr gewagte Aussage. Also man will nicht ausschließen, ich meine, der braucht halt auch den Erfolg. Ja. Also wenn es jetzt klappt mit Benjamin Weber und Zecke Neuendorf und vielleicht ein, zwei neuen Spielern und so ein bisschen frischem Wind, einfach hinter den Kulissen und die Erfolge kommen, dann denke ich, wird auf jeden Fall eine gute Zusammenarbeit weiterhin. Aber ich glaube, auch Sandro Schwarz ist sich bewusst, dass er da liefern muss jetzt einfach.
Ja. Ich will übrigens bei jedem zweiten Mal Sandro Wagner sagen, weil ich das irgendwie so drin ist. Das ist ganz schlimm.
Komplett, ja.
Obwohl er ja, na gut, der hat ja sogar eine Hertha-Vergangenheit. Aber er hat sie nicht. Das denke ich mittlerweile auch so. Also, es gibt sehr viele Menschen mit Hertha-Vergangenheit.
Das stimmt.
Vielleicht kommt Sandro Wagner ja auch. Der ist auch Trainer bei Unterhaching. Naja, egal. Ja, das wird jetzt echt eine super interessante Zeit. Die nächsten drei, vier Spiele. Wie nimmt die Mannschaft jetzt diese Entscheidung auch auf? Wer kommt noch? Es ist ein bisschen wieder so ein Umbruch. Bei der Hertha wird es nie langweilig. Das ist halt auch so. Ein guter, treuer Hörer dieser Sendung, Gormi aus Flensburg, hat mir vorhin noch kurz geschrieben und meinte, stell dir vor, du bist Fan von Mainz und es läuft zwar scheiße, es passiert auch gar nichts. Und du bist da die ganze Zeit Fan und nichts ist los. Aber wenigstens bei der Hertha passiert mal was. Ja. Viel Negatives, aber es ist immer Bewegung drin. Es wird nie langweilig bei diesem Verein. Und man, so wie Günther Polis gesagt hat letztes Mal in Bochum, man ist trotzdem so dumm und verrückt und läuft jedes Mal wieder ins Stadion und hofft auf den Sieg. Das war ja gestern auch Thema noch bei der Pommesbude. Ne? Mhm.
Ja.
Man hofft und hofft und hofft. Und die meinen ja auch so, ja, dann kommt man nochmal wieder und wird man wieder enttäuscht, Ja, ja, es ist so. Aber es hilft nichts. Wir können ja uns ja keinen neuen Verein aussuchen. Das geht einfach nicht.
Das stimmt. Da muss man mit. Nur nach Hause gehen wir nicht, kann man da sagen als Hertha-Fan.
Oder dann fahren wir nicht, weil die S-Bahn nicht kommt. Das war ja gestern eher das Motto.
Das war das Motto am Ende, ja.
Wie war das denn mit dir? Standst du dann eigentlich schon auf dem Bahnsteig oder saßt du schon in der Bahn, bist dann rausgegangen oder wie war der Ablauf?
Also, es gibt ja eine U-Bahn-Station Olympiastadion. Ja. Da ist eigentlich traumhaft, weil man hat einen kleinen Fußweg vom Stadion zur U-Bahn und steigt dann ein und fährt in die Stadt rein. Die wird momentan halt nicht bedient. Ich glaube, aufgrund von der Baustelle. Auch längerfristig schon seit Monaten nicht. Und normalerweise ist 2 Stationen vorher Schluss am Theodor-Heuss-Platz. Und jetzt extra fürs Derby wurde eingerichtet, dass die U-Bahn eine Station länger fährt. Neu-Westend heißt das ja, da für alle Berlin-Ultras und BVG-Ultras quasi. Und da bin ich dann eingestiegen. Da stand gerade eine Bahn. Ich bin sogar gerannt, weil ich ihn noch kriegen wollte, weil es schon getutet hat.
Ja,
Dann bin ich noch reingekommen, setze mich hin und dann kam eine sehr patzige Durchsage.
Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei der Berliner U-Bahn BVG-Personalbesetzung. Was?
Das ist eh so eine Funkanlage, da klingt auch die freundlichste Stimme klingt da patzig drüber, aber es sind halt auch noch patzige Stimmen. Und dann wurde ihm gesagt, ja, wegen eines Polizeieinsatzes fährt dieser Zug jetzt nirgendwo hin. Und das war halt, man hatte auch keine Ahnung, warum. Niemand in dieser Bahn hat, glaube ich, diesen Polizeieinsatz provoziert. Kann sein, dass es im Stadion-Fan-Umfeld quasi produziert wurde.
Ja.
Und deswegen diese Patzigkeit gegenüber vielen Fans in der Bahn aus Sicht der Fahrerin da angemessen war. Man hatte das Gefühl, die denkt, die wissen schon, warum, die Pappenheimer da hinten. Aber es wusste niemand, dann wusste man auch nicht, fährt jetzt hier gar nichts mehr, fährt diese Bahn nicht mehr. Gegenüber fuhr irgendwie so ein Zug ein, das ist ja auch Pendelverkehr dann. Und ich bin dann einfach gelaufen bis zum Theodor-Heuss-Platz und bin dann da.
Ist eigentlich eine ganz okay Strecke
auch. In eine Bahn eingestiegen. Das kann man gut machen.
Im Sommer vor allen Dingen, aber jetzt im Winter ein bisschen eklig natürlich.
Einem wird ja auch warm durch die Bewegung.
Ich meine, es war kalt vor dem Stadion. Das ist so krass. Ich erinnere mich noch in Bochum, wo wir dann aus dem Stadion rauskamen und die Füße waren Eisklumpen, aber dann sind wir auf dem Weg runter in die Stadt, sind die wieder aufgewärmt. Also,
komm, ich habe mich so nach Bochum gesehnt, weil du kommst aus dem Stadion läufst zu Fuß da in einer Viertelstunde in die Stadt rein.
Ja.
Das ist natürlich, habe ich dann gedacht, in so einer Stadt wie Berlin, wo man da irgendwie 11 Kilometer vom Ortskern entfernt ist, hat man da keine Chance. Man ist.
Wo ist schon der Ortskern? Ne? Für manche ist der ein Westend. Das ist dann halt die andere Perspektive von vielen anderen Leuten.
Das ist richtig, ja.
Aber ich weiß, was du meinst, ja klar.
Ja.
Es ist halt. Und du hast ja auch mit einem dann gequatscht, der meinte, gehen wir noch ins Matrix und so. Der musste ja auch quer durch die Stadt fahren bis zur Warschauer. Also es ist jetzt auch nicht so um die Ecke.
Ja.
Es ist Berlin die Stadt der langen Wege, ne? So ist es nun mal.
Komplett. Ist natürlich, wenn man da aus Spandau kommt oder irgendwie Charlottenburg, hat man's kurz.
Ja. Aber am Theo fuhr die dann, oder was?
Am Theo fuhr die?
Da stand eine andere dann und ist dann gefahren, oder was?
Genau. Also das ist ja ganz normaler Betrieb. Ist ja nur diese eine Station, ist ja quasi eine Sonderleistung gewesen.
Ja. Ja.
Und die war dann nicht verfügbar in dem Moment. Ab Theo ging es ganz normal weiter.
Wow.
Kam auch ziemlich direkt eine. Und dann, ich war mit der U2, ich bin ja wirklich bis Alexanderplatz gefahren.
Das ist eine lange Strecke.
Das ist eine richtig lange Strecke. Man fährt da auch jetzt nicht so einen geradesten Weg, sondern macht dann kleine Schleifen und Bögchen und Kurven.
Kommt nochmal kurz oben auf die Oberfläche nochmal wieder zwischendurch. Ja. Auch mal geil.
Ja. Ja, ganz schön da. Pack am Bleistereck. Ist eine schöne Strecke, aber man ist Strecke, ganz schön unterwegs.
Ist man da unterwegs. Nee, aber ist ja echt so. Das ist schon oft krass. Ja, was mir gerade noch einfiel, das hatte ich vorhin bei Instagram, glaube ich, noch gepostet. Das haben wir ja gestern auch nochmal gedacht auf dem Parkplatz, weil wir wissen nicht, ob Sandro Schwarz bis zum Ende der Saison bleibt. Aber was wir wissen oder hoffen, ist, dass wir nochmal ein Take in unserer Podcast-Saison machen in einem Wohnwagen auf dem Olympiastadion-Parkplatz, der uns schon so oft jetzt in die Augen gestochen ist. Und wir wollen da unbedingt rein. Das, für die, die es nicht kennen, auf dem Parkplatz, der sehr, sehr groß ist vor dem Olympiastadion, stehen feste Wohnwagen von Fans, die da immer an Spieltagen stehen. Ich glaube auch sogar wahrscheinlich darüber hinaus. Und diese Wohnwagen werden dann mit sehr lauter Musik beschallt. Es schart sich immer eine Fangruppierung darum. Und drin geht es auch gut ab. Da stehen dann auch gerne mal so 5, 6, 7 Leute. Und machen sich es gemütlich nach dem Spiel, vor dem Spiel. Wärmen sich auf und haben noch Spaß. Und wir haben Bock, einfach mal in so einem Wohnwagen das Ding da zumindest mal anzumoderieren oder eine ganze Folge so draus zu machen. Das können wir uns nochmal überlegen. Ich hätte ja auch nochmal Bock, auch mit Frank Zander, der übrigens gestern auch da war und mit ein paar Fans noch vorab gequatscht hat. Vielleicht können wir die noch dazu einladen oder so. Irgendwie müssen wir da was organisieren, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Ja.
Das wäre schon ein Wunsch, den ich hätte nochmal für die Saison, wenigstens.
Hundertprozentig. Also wir laufen da seit Jahren dran vorbei. Ich glaube, die stehen da länger als es... seit 1892 wahrscheinlich steht dieser Wohnwagen.
1892, ja, wahrscheinlich. Also das ist schon, ja.
Das ist, seit dem wieder vorbeilaufen, ist es ein Traum, da mal in diese Szene auch reinzukommen. Und ich denke, da werden wir mal unsere Fühler ausstrecken.
Wie riecht so ein Wohnwagen von innen?
Ja.
Was läuft da für Musik? Was sind das für Leute? Hoffentlich nicht anstrengende Menschen, sondern coole Leute. Das ist ja immer die Frage. Man weiß es natürlich vorher nicht so genau.
Ja.
Und ja, also bin gespannt. Und was ich gestern auch noch spannend fand, das wollte ich auch noch mal ganz kurz, so, um so einen positiven Abschluss hier nochmal zu finden, ja, auch menschlich gesehen, dass echt viele Hertha und Unioner zusammen und Unionerinnen und HerthanerInnen ins Stadion gekommen sind. Also, dass nicht diese krasse Feindschaft, die ja auch mal viel beschrieben und beschworen wird, über die Medien auch viel und so, natürlich auch in den Fanlagern. Es gab ja offenbar auch so einen Übergriff von Hertha-Fans oder geplanter Übergriff am Ostkreuz auf Union-Fans, der dann vereitelt wurde. Aber trotzdem waren viele so Hertha und Union, Pärchen, Konstellationen im Stadion.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass es trotzdem über die ganzen hinweg noch so eine Verbundenheit gibt.
Ich fand auch die Stimmung nach Abpfiff. Wir sind ja gemeinsam zur S-Bahn erst, bevor ich Richtung U-Bahn umgeschwenkt habe. Und die Stimmung war entspannt, friedlich und es war halt nicht diese Derby-Szenen, die man vielleicht danach erwarten würde oder befürchten würde.
Ja.
Und ja, ich habe auch einen Nachbarn aus meinem Haus hier noch getroffen auf dem Weg.
Namensvetter.
Mein Namensvetter. Ja. Es sind ja zwei Parteien mit demselben Nachnamen, was den Postboten natürlich an die Kapazitätsgrenze bringt.
Rand des Wahnsinns.
Weswegen wir quasi sehr viel indirekten Kontakt haben miteinander, weil wir gegenseitig die Briefe uns wieder in den richtigen Postkasten stecken.
Aber habt ihr euch vorher schon mal gesehen?
Ja, man kennt sich so vom Sehen. Also so aus dem vom Grüßen, aus dem Flur. Ja. Wohnt hier auch etwas weiter unten im Haus.
Ja.
Und man kann sich so vom Sehen und dann stand ich Alexanderplatz, bin in die U5 umgestiegen von der U2 und dann kam plötzlich jemand auf mich zu und hat mich begrüßt mit Nachnamen auch, weil das witzig ist, weil wir gleich heißen. Und
also hallo Herr Schneider, was hat er gesagt?
Genau. Und dann habe ich quasi hochgeguckt und dann guckte mich mein Nachbar an und natürlich, wie soll es anders sein, in komplettem Union-Dress, also mit rot-weißem Schal, strahlt er mich an, ich natürlich meinen Schal auch noch um und dann gucke ich so rüber zu seinen Leuten, so ein paar Leute waren dabei, auch alle Union und dann haben wir uns da ganz gut unterhalten. Okay. Das war das erste längere Gespräch so.
Ah ja, wie war das so? Also klappt es auch menschlich zwischen euch oder?
Das klappt auch menschlich, ja.
Okay, nee. Gut.
Also vielleicht intensiviert sich jetzt die Nachbarschaft auch nochmal über diese Fußball.
Siehst du, was der Fußball alles bewegt hat?
Auf jeden Fall.
Toll, ja. Toll. Das heißt, ich erinnere mich ja an manche Derbys, die wir hier gesehen haben und sehr laute Jubler auch von uns, mal dieses eine Geisterspiel, wo wir glaube ich 4-1 oder so gewonnen haben oder so oder 4-0 gegen Union.
Ja.
Das wird er ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Das heißt, er hat schon geahnt, dass hier vielleicht so ein Hertha-Fan ist.
Das stimmt, wahrscheinlich konnte er es bisher nicht lokalisieren und dachte, welcher Assi hier im Haus ist das? Ja, und jetzt weiß er es. Ja. Wahrscheinlich kriege ich keine Post mehr jetzt.
Ja, interessant, interessant. Naja, aber es ist auch eine ganz schöne Geschichte auf jeden Fall.
Ja.
Schön, 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 schön. Ja, spannende Zeiten, die uns jetzt bevorstehen für die Rot-Weißen aus Köpenick. Sieht sehr gut aus, muss man sagen. Die sind jetzt bis auf einen Punkt dran an die Bayern, glaube ich, ne? Wenn man die Tabelle nochmal sich anschaut, zumindest ist es wieder super eng geworden, weil Bayern halt ständig jetzt unentschieden gespielt hat.
Ja, ein Punkt ist es.
Wahnsinn. Ein einziger Punkt.
Es ist auch
ich glaube, das Aufeinandertreffen ist auch gar nicht mehr so lange hin zwischen den beiden, ne?
Die Bayern warten ja noch auf ihren ersten Sieg in diesem Jahr.
Ja. Irgendwann kommt auch das Duell gegen PSG. Also.
Ja.
Also gegen Union, ja, Ende Februar. Ist in München. Davor haben sie, ja, das ist schon auch, sie haben PSG, Gladbach und dann Union. Also das könnte für Union gar nicht so eine schlechte Konstellation sein. Wird man sehen.
Ja, Gladbach ist ja auch immer ein unangenehmes Duell für die Bayern, wo traditionell Punkte liegen bleiben.
Und das Hinspiel war, glaube ich, 2-2 oder so, ne?
Oder 1-1, auf jeden Fall unentschieden.
Ja, auf jeden Fall haben sie da noch einen Punkt geholt.
Ja.
Bin mir ja auch ziemlich sicher.
Und jetzt, ich meine, die Bayern jetzt gegen Köln war das ja, das 1-1 letzte 1-1 auch, wo sie dann
Kimmich
in der 94. erst ausgleicht. Also die Bayern auch am Rande der Niederlage immer. Es ist nicht so, dass da quasi der Gegner noch in letzter Sekunde eins rein glückt, sondern eher andersrum. Das Bayern-Dusel schlägt dann zu und schenkt noch einen Punkt. Also
ohnehin ja auch bei den Bayern, da müssen wir vielleicht auch mal an anderer Stelle noch drüber reden, viel Bewegung jetzt mit Sommer im Tor, Neuer geschasst, Torwarttrainer, das ist ja auch ein Riesenthema. Gut, das finde ich immer ein bisschen übertrieben, aber der Tapalovic oder wie er hieß, der wurde ja auch mit entlassen und das sorgt ja für sehr viel Unruhe.
Ja.
Und also sind so ein paar Machtentscheidungen hier in der Fußball-Bundesliga, die für Diskussionen sorgen. Allen voran die Hertha.
Ja. Ich habe mir ja bei den Bayern-Fans haben ja die Schilder gefehlt, Quan Sommer. Das ist ja wie Quan Neuer damals.
Ja.
Und ich meine, bei den Temperaturen draußen ist Quan Sommer ja auch passend eigentlich.
Ist passend. Ja. Ist passend.
Man friert im Block.
Ja. Es ist auf jeden Fall, die Sonne hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen hier in Berlin, aber vielleicht scheint sie ja bald wieder, wenn wir dann auch wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Wir melden uns auf jeden Fall Vielleicht nächste Woche, das ist noch, wir müssen noch ein bisschen terminlich das mal alles hier abklären, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das irgendwie hinbekommen und einfach jetzt diesen Weg auch nochmal nachverfolgen werden, der da jetzt bei der Hertha eingeläutet wurde, dieser neue Weg. Neue Wege können ja auch immer gut sein, sind eigentlich immer gut, was Neues.
Was Neues ist immer gut.
Was Neues ist immer gut. Ist innovativ, ist cool. Während Schalke sich ja wahrscheinlich einen Punkt ergattert gegen Köln, es steht jetzt immer noch 0-0, 85 Minuten sind gespielt. Gucken wir jetzt noch kurz zu Ende, speichern die Folge, laden sie für euch hoch, damit ihr gut in die Woche startet. Wünschen euch eine gute Woche auf jeden Fall. Lasst euch nicht vom Winter ärgern. Wir hören uns dann in Bälde wieder, hoffentlich dann mit positiveren Geschichten rund um die Hertha. Und ja, freuen uns, wenn ihr, wie eingangs erwähnt, die Folge oder uns als Podcast liked, das weiterempfehlt.
Genau, kleines Sternchen geben. Ja. Ist auch wirklich einfacher geworden. Früher musste man ja einfach mit Namen und Adresse und Melderegister da irgendwie noch
Bankdaten.
einen kleinen Text entwerfen und 7 Fragen beantworten. Inzwischen nur so ein kleines Sternchen.
Ist ein Sternchen, das uns sehr hilft und unsere Arbeit sozusagen, die wir hier reinstecken, jede Folge wertschätzt. Da freuen wir uns sehr drüber. Wünschen euch jetzt eine gute erste Februarwoche, ist dann ja schon. Januar schon hinter uns. Es geht aufwärts. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.